So, hallihallo, hier sind wir wieder beim Schlägertypen der Paddel-Podcast und heute mal in einer sowas von 100.000% passenden Umgebung, in einem Setup, was wir bisher noch nie haben konnten, durften. Es geht heute um das Thema Olympia, beziehungsweise Olympische Spiele, vielleicht gibt es ja auch einen Unterschied. Dabei sein ist alles. Ja, Patrick, ist das nicht schön, dass wir dabei sind heute?
Ist unfassbar. Ich habe immer noch Gänsehaut hier. Das ist hier im Sport- und Olympiamuseum in Köln. Wir sitzen hier passend zu Schlägertypen mitten in einem Boxring, umgeben von Muhammad Alis und Henry Maskes und Boxhandschuhen und über uns die Scheinwerfer. Ich warte darauf, dass gleich irgendjemand mit dem Mikrofon reinkommt und sagt, let's get ready to rumble. Wobei, ich strebe Alarm. Weil du gesagt hast, dabei sein ist alles. Wusstest du, dass es diesen Satz nie gab?
Nee.
Und zwar... Ach,
das ist wahr.
Nee, tatsächlich, diesen Satz gab es nie.
Wir erzählen unseren Kindern, Leute, dabei sein ist alles.
Ja, wie bei Casablanca. Aber für die Eltern, ist egal. Ist Schwarz-Weiß-Fernsehen, kennt ihr nicht mehr. Dabei sein ist alles, der Spruch wird dem Begründer der modernen Olympischen Spiele zugesagt. Und zwar Pierre de Coubertin. Coubertin.
Aber
das, wir werden gleich erfahren, wie man das richtig ausspricht. Und zwar passierte das 1908 bei der Olympiade in London und es gab einen Streit zwischen einem britischen und amerikanischen 400-Meter-Läufer und es war nicht klar, wer gewonnen hatte. Und daraufhin sagte Pierre de Coubertin, dass es bei Olympia nicht darum geht zu gewinnen, sondern dass das Wichtige ist, daran teilzunehmen. Und daraus wurde dabei sein ist alles.
Wir nehmen das mal trotzdem mit und können ja jemanden fragen, der sich damit besser auskennt. Warte, wir stellen dich erst vor und dann darfst du loslaufen.
Ja, warte, wir müssen sofort Videobeweis. Also ich sag mal, du hast Olympiade gesagt.
Und Olympische Spiele.
Olympiade ist der Zyklus zwischen zwei Olympischen Spielen, was mit den Olympischen Spielen abschließt. Wir sollten da sauber bleiben und deswegen Videobeweis.
Okay, dann leite ich das kurz ein. Paddel und Olympia, Olympische Spiele.
Dabei sein wäre schön.
Dabei ist alles, ja. Timo Trompete oder wie dieser Mallorca-Sänger heißt, Tim Toupet. So, alle fragen sich, was ist mit Paddel und Olympia? Wird es irgendwann 2032, Brisbane, was brauchen wir, wohin geht's? Und wir dachten, für so eine Folge brauchen wir jemand jungen, frischen, modernen, eloquenten, witzigen.
Jünger als du auf jeden Fall.
Die haben aber leider alle abgesagt. Also haben wir uns jemanden mit Kompetenz reingeholt. Jemanden, den ich sehr schätze, sehr mag, den ich tatsächlich zum Paddlesport gebracht habe, wir uns auf einer Paddle Charity kennengelernt haben. Jens-Peter Nettighofen. Ein total weitdenkender, frischer, sportumtriebiger Leidenschaftsmensch. Aber stell dich selber vor, was du alles machst, was du bist. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, warum bist du auch ein Schlägertyp?
Weil ich ein Schlägertyp bin, ich glaube, das hast du gerade richtig gesagt, lieber Patrick. Wir hatten eine Charity-Aktion für die Flutopfer an der Ahr. Und das war tatsächlich mein allererstes Mal, dass ich einen Paddlecourt betreten habe. Und ich hatte sogar noch das Glück, oder ich durfte mit Jonas Hector mein allererstes Paddelerlebnis teilen. Und wer weiß, dass der Jonas regelmäßig paddelt. Da hat er sich bestimmt die Augen verdreht und gedacht, meine Güte, jetzt muss ich mit dem Typen hier zusammen paddeln. Wir haben 10.000 Euro eingespielt, dank eurer Unterstützung. Und das war, glaube ich, ganz cool. Und seitdem hat sich mein Fieber auch ist immer größer geworden. Und dazu, ich bin Jens Nettighofen, wie ich schon eben gesagt, 47 Jahre alt, bin Präsident des Deutschen Ringerbundes, bin Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und bin sportpolitischer Sprecher der CDU-NRW-Landtagsfraktion und viele Facetten, viele verschiedene Blicke. Und als Präsident des Deutschen Ringerbundes, der Virus vom Paddel hatte mich erreicht und dann waren meine Nationalmannschaften alle in Hennef und ich habe sie dazu abgezogen, dass sie einen Tag, das ist der Mittwoch, wo sie normalerweise ihren freien Tag haben, da sind sie nach Köln gekommen und wir haben gepaddelt und vor den Olympischen Spielen zur Einkleidung waren wir auch noch bei euch und haben ein tolles Team-Event gehabt und die Jungs und Mädels sind alle schwer begeistert. Ich hoffe, dass keiner die Sportart jetzt wechselt, aber dass sie zumindest, wenn sie wechseln, noch weiter dem Ring halten bleiben.
Klar, und ich glaube, dass genau das ja die Stärke von Paddel ist, dass auch da dann dabei sein ist alles bei einem Charity-Event, es gar nicht so genau genommen wird, wie stark denn jetzt wer auf dem Platz ist, sondern dass man da auch gerne an die Hand nimmt und mit dafür sorgt, dass man Spaß hat auf dem Platz und du dann auch angefixt bist, obwohl du erstmal mit viel besseren vielleicht spielen musstest oder so, aber das ist halt so, die Szene ist noch relativ klein und wir müssen uns da auch mal ein bisschen anpassen und den anderen helfen, besser zu werden.
Aber heißt das jetzt Coubertin oder Coubertin? Wie spricht man den aus? Du weißt das doch bestimmt. Ich würde sagen Pierre de Coubertin.
Coubertin.
Gut.
Auf jeden Fall. Also, nimm
aber uns ich mal. Finde immer witzig, dass tatsächlich manche Leute reden über Sporthallen und über Turnhallen und meinen Sporthallen und manche Leute reden über Olympische Spiele und sagen Olympiade. Und da muss als DOSB-Vizepräsident, da kriege ich dann Gänsehaut, wo ich dann denke, okay, das ist ja auch meine Mission, dass ich die Leuten dann sage, dass die Olympiade der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen ist. Und
der Patrick hatte in seinem Sportstudium, das ist schon ein paar Jahre her, also ein paar
und ich habe ganz her, oft gefehlt.
Hat er eigentlich Sportgeschichte gehabt, aber vielleicht nicht so genau aufgepasst.
Das boah, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mein Sportgeschichte-Professor, unfassbar, wie kann man so monoton und langsam sprechen? Das war ganz, ganz schlimm und völlig langweilig.
Ich habe gerade wieder Kontakt mit Geschichte, weil wir haben so einen Brief von Linus Lehrer nach Hause.
Ein blauer Brief. Aber jetzt mal hier.
Nimm uns an die Hand. Was müssen wir machen, damit wir olympisch werden können mit unserer supergeilen Sportart Paddel, die von der alle begeistert sind, die absolut das ist, was Sport so ausmacht, dass man mit jedem auf den Platz gehen kann, dass die Community unfassbar aktiv und präsent ist und sowas und wächst ohne Ende. Das würde uns schon helfen, wenn wir da präsent werden.
Zuerst würde ich sagen, die Hausaufgaben machen. Also erstmal Mitglied im IOC werden.
Das ist ja Wasser hier von
uns. Wasser habe ich ja, naturell. Erstmal Mitglied im IOC werden und dann muss es halt weltweit auch ausgerollt sein, dass die Sportart nicht nur in wenigen Ländern vertreten ist. Und ich glaube, dann haben wir auch gute Chancen, auch bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.
Da arbeiten alle dran, angeblich auch zusammen, dass man es schafft, also Paddel wächst ganz automatisch und von alleine gerade quer über den Globus und wenn man dann verschiedensten Quellen, die man hat, weil es gibt nicht diese eine, noch nicht diese eine Weltverbandsorganisation, die tatsächlich dann auch valide Zahlen liefern kann. Wenn man dem glaubt, haben wir irgendwie schon 80 Nationen auf dem Globus, in denen Paddel gespielt wird, die vielleicht dann noch nicht optimal organisiert und strukturiert sind, sodass man da dann in einem Weltverband sich wiederfindet, der dann glaubhaft erklären kann, wir haben schon so und so viele Mitgliedsländer oder sowas. Da kann sein, dass von der Struktur her so ein bisschen hapert. Und dann gibt es ja auch noch die, naja, sagen wir mal, Unstimmigkeiten, wer denn überhaupt zuständig ist für so eine Sportart. Und da tun wir uns ja auch schwer hier.
Naja, das geht ja auf nationaler Ebene los, ne? Also DTB ist ja der Dachverband für Paddel in Deutschland. Jetzt weiß ich, dass der internationale Tennisverband das Thema für sich international geclaimt hat. Hat damit, ist fehlgeschlagen, ja, die ITF. Es ist international bei der FIP. Soweit ich weiß, ist der Deutsche Paddelverband in der FIP drin, hat aber nicht die Anerkennung des DOSB als Dachverband auf nationaler Ebene. Dasselbe Problem haben wir auf internationaler Ebene. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, was muss man tun, um beim IOC Mitglied sein zu können? Schreibe ich dann einen Brief hin? Schreibe ich dann eine Mail hin, sage ich, werde jetzt Mitglied beim IOC? Alle gucken Jens an.
Ja, da kann ich, aber ich glaube, das ist tatsächlich, die Sportart an sich ist ja allgemein für viele jetzt auch bekannt. Ich war letztes Jahr beim Champions League Finale und da ist neben dem Wembley Stadion auch ein offener Paddlecourt.
Ist das so?
Ja.
Geil.
Und wenn man dann nach Spanien geht und so, das ist ja wirklich überall, so wie bei uns die Soccerplätze, so ist das bei den Paddelplätzen. Ich glaube, dass dadurch, dass die Kompetenzgerangel, das tatsächlich, wie du es gerade schon ausgeführt hast, weil normalerweise würde ich ja sagen, wann sehen wir uns mal auf einer DOSB-Mitgliederversammlung? Der Deutsche Tennisbund sagt, okay, das ist eine Sportart, die uns zugewiesen wird und dann gibt es wieder andere, die sagen, wir wollen mit dem Deutschen Tennisbund nichts zu tun haben und daran scheitert es tatsächlich dann oftmals auch, dass eine Sportart national und international anerkannt ist. Und wenn sie national anerkannt ist, ist sie beim DOSB. Und wenn sie international anerkannt ist, ist sie beim IOC. Padel war ja schon mit einer deutschen Mannschaft auch bei den European Games in Krakau und da war ich selber mit dabei und habe ganz großes, sag ich mal, Tennis kann man ja nicht sagen, sondern ganz großes.
Nein, don't call it tennis. Don't call it tennis.
Und ganz großen Sport gesehen und auf dem Marktplatz in Krakau und das muss man schon sagen, das war schon ganz, ganz, ganz großer Sport. Also wie die da gespielt haben, Spanien gegen Italien oder da waren Nationen dabei, grandios.
Ja, das ist wir haben das. Ich habe das erste Mal die World Padel Tour in Düsseldorf gesehen, auch live auf diesem Niveau. Unfassbar. Man muss ganz ehrlich sagen, dass es live noch mal krasser wirkt. Hätte ich selber nicht mit gerechnet. Krasser wirkt als im Fernsehen. Du hast ja ganz viele Sportarten, die im Fernsehen besser wirken als in live. Mein Lieblingsbeispiel ist da Formel 1. Sitzt da irgendwo an der Kurve und dann hast du rot, grün, gelb, 15 Runden lang und plötzlich andersrum und du weißt nicht warum. Und das hast du ja im Padel nicht. Ne? Im Padel ist es im Fernsehen schon ziemlich geil, aber wenn du das dann vor Ort siehst und das ganze Spiel ganz anders nochmal verfolgen kannst, sensationell. Deswegen teile ich diese Einschätzung aus deinen Erlebnissen in Krakau 1:1. Sensationell.
Also ich würde mal fast behaupten, dass wir von der Attraktivität, von der vom olympischen Gedanken, von auch Verbreitung insgesamt der Sportart, jetzt nicht nur in Deutschland, wächst es und ist noch relativ klein im Vergleich zu anderen Sportarten, kann aber, hat das Potenzial viel, viel größer zu werden. In anderen Ländern schon Monster angekommen und so. Ich sag mal, dass insgesamt von der Verbreitung schon möglich wäre oder Sinn machen würde, das Thema mal dann mit ins IOC zu nehmen und für die nächsten oder übernächsten Olympischen Spiele dann reinzubringen. Aber die Struktur fehlt. Das ist doch der Knackpunkt, richtig?
Genau. Und ich sag mal, es gibt ja auch immer diese Trendsportarten, die dann mal von dem einzelnen Ausrichter festgelegt wird, so, die dann jetzt in Softball in Los Angeles wieder ist oder Cricket oder Squash, glaube ich. Da habe ich mich sehr gewundert, dass Squash auf einmal olympisch wird.
Gibt es das noch?
Ja, habe ich auch gedacht, gibt es das noch? Und ich habe fest damit gerechnet, dass es Padel wird, und aber in Vorbereitung auf den Podcast jetzt auch nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Und es scheitert an der Struktur. Es scheitert nicht an der Faszination für Padel, sondern es scheitert tatsächlich an den Strukturen auf nationaler und damit auch auf internationaler Ebene. Und das IOC sagt halt, okay, wer nicht Mitglied beim IOC ist, hat auch keine Chance, bei unseren Spielen mitzumachen.
Das heißt aber abgeleitet von oben nach unten, ja, die FIP, also der internationale Padelverband, arbeitet gerade daran, Mitglied im IOC zu werden.
So. Oh, wie schön, Clemens, danke.
Oh, jetzt
das ist so muckelig.
Und unsere Zeit ist um, das Licht geht hinaus. Also,
so alle bewegen Bewegung.
Zum Glück ist es ein Audioformat. Ah. Jetzt sind die Generatoren wieder angeschmissen. Die FIP möchte Mitglied beim IOC werden. Der Deutsche Padelverband ist Mitglied in der FIP, hat aber nicht die Anerkennung des DOSB, was wiederum der DTB hat. Also der DTB hat die Anerkennung des DOSB, ist aber nicht Mitglied in der FIP und die FIP möchte Mitglied beim IOC werden. So war die Ausgangssituation. Bedeutet auf gut Deutsch, wenn ich das richtig interpretiere, was du sagst, Jens, müssen wir erstmal vor unsere eigenen Haustür kehren und das auf nationaler Ebene halbwegs klar kriegen, wer da was und in welcher Zuständigkeit ist und mit dieser nationalen Organisation Mitglied in der FIP zu werden, die dann wiederum Mitglied im IOC werden kann. Ist das richtig? Oder ist das unabhängig von Deutschland? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass eine Sportart olympisch wird ohne Deutschland, ohne ein auch noch der DTB als weltweit größter Tennisverband. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Sportart olympisch wird ohne die Teilnahme von Deutschland als Sitz, als Mitglied, als was auch immer.
Ich bin jetzt nicht im Thema, wie es mit dem Padelverband und dem Deutschen Tennisbund ist, aber ich sag mal, wenn dem Deutschen Tennisbund beim DOSB die Sportart Padel zugeordnet ist, dann ist sie auch der Ansprechpartner für Padel. Deswegen wart ihr auch bestimmt bei den European Games mit dabei. Und wenn der Deutsche Tennisbund nicht möchte, dass es einen eigenen Verband Padel in Deutschland gibt, da bin ich jetzt überfragt, inwieweit das ist. Also wenn es muss eine gewisse Anzahl an Landesorganisationen geben, die sich dann zusammentun und dann den Antrag beim DOSB stellen, dass sie Mitglied des DOSBs werden wollen. Aber wenn Padel sowie Beach Wrestling und Grappling dem Deutschen Ringerbund zugeordnet ist.
Beach Wrestling?
Genau.
In Badeanzügen?
Nee, kurz oberkörperfrei.
Auch die Frauen?
Nee, die haben ein T-Shirt. Die Männer haben, glaube ich, auch ein T-Shirt an.
Aber mit Glibber dann. Also mit Matsch und so.
Na, egal. Ich sag mal, der DOSB.
Spannend!
Der DOSB, es gibt Sportarten und dann zum Beispiel Grappling und Beach Wrestling und Pancration, und dann wird das dem, oder auch MMA, es gibt einen eigenen MMA-Verband in Deutschland, und die anderen Sportarten sind zum Beispiel dem Deutschen Ringerbund zugeordnet worden. Vielleicht müssen wir uns echt bewegen, damit es Bewegungsmelder hier.
Wir müssen an unserer Meinarbeit arbeiten anscheinend.
Und das kann halt der Punkt sein, dass man am Anfang, vielleicht wäre es gut gewesen, dass der Deutsche Tennisbund und der Internationale Tennisverband dann auch gesagt hätte, okay, Padel, dann wäre man schon weiter, weil dann ist Padel ein Teil des Tennisverbandes, und dann könnte man sagen, okay, die sind ja schon Mitglied im IOC, und jetzt bin ich nicht zu tief drin, dass man vielleicht sagt, okay, da ist jetzt auf Funktionärsebene, wo es ein bisschen ruckelt, und deswegen passiert hier nichts. Also ich könnte euch da nur raten, dass sich alle an einen Tisch setzen und das Beste für die Sportart rausholen und jetzt kein Kompetenzgerangel.
Dafür kämpfen wir seit Jahren. Es ist aber nicht so einfach. Ja, wir nehmen das vielleicht als Anlass nochmal, um da gewisse Ambitionen reinzustecken und mal, dafür, weil man kennt sich ja, die Szene ist überschaubar groß noch, und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir nicht das einzige Land sind, was da ein Problemchen steckt, um da mal richtig aufzuräumen. Wir wissen, dass in Österreich sind gerade unfassbare Dinge passiert, da hat eine Union, die Padel Union oder sowas, die haben dann die Nationalmannschaft vom internationalen Wettkampf abgemeldet, obwohl die anderen, die da spielen wollten, die wollten da mitmachen. Und dann hat da irgendeiner noch dieses Recht und die Macht gehabt, das zu tun, und dann befeuert man sich richtig gegenseitig. Und das war auch in anderen Ländern schon so, wie wir es mitbekommen haben. Am Ende dauert es nur ein bisschen länger, aber man wird da irgendeine Lösung finden, da bin ich mir sicher.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, oder ich glaube, die Frage stellt sich immer allgemein, wenn ich jetzt hier dieses Breakdance oder was in Paris da irgendwie dann noch...
Breaking,
ja. Ich weiß nicht, ob Olympia dann entsprechend auch eine entsprechende Auswirkung auf die Sportart hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Breaking dann jetzt durch die Teilnahme in Paris jetzt unfassbar durch die Decke geht mit Mitgliederzahlen und so weiter. Was meinst du, welche Auswirkungen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung könnte eine Teilnahme von Padel bei den Olympischen Spielen bedeuten?
Also
ich habe aufgepasst, ne? Ja.
Also wenn man eine olympische Sportart ist, dann hat man definitiv einen ganz anderen Stellenwert. Ich sehe das ja auch, wenn du Präsident eines Spitzenverbandes bist, der bei Olympischen Spielen dabei ist, dann bist du bei den Fördergebern mit dabei. Also du hast Sportfördersoldaten, du hast bei der Polizei, beim Zoll Sportfördersoldaten, die also ihr Hobby zum Beruf machen können. Du hast ganz andere Fördermöglichkeiten. Und das ist halt für Baseball zum Beispiel ganz schwierig gewesen. Die waren in Tokio olympisch, sind dann rausgeflogen in Paris und sind in Los Angeles wieder olympisch. Das heißt, die Strukturen wie Kader, wie Stützpunkte, wie finanzierte Trainer, das ist halt einen viel größeren Umfang bei den olympischen Sportarten. Und das würde halt dann auch bei Padel zum Vorteil sein, dass wenn du dauerhaft olympisch wärst, dass du dauerhaft Strukturen schaffen kannst, wo du dauerhaft Bundestrainer hast, wo du dauerhaft auch Stützpunkte hast, wo du einen Kader hast, wo du auch Leute zur Bundeswehr schicken kannst in einer großen Anzahl. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, und ich sehe das auch nicht als Trendsportart, sondern ich sehe es tatsächlich, dass sich das fest installiert. Ich habe eben über Squash gesprochen, was ja auch mal eine ganze Zeit lang, ich sag mal, in den 80er Jahren gespielt wurde, und die Squashhallen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als letztes irgendwann mal an einer Squashhalle groß vorbeigefahren bin, sondern eure Hallen sprießen echt so aus dem Boden. Und es ist ja wirklich eine Sportart, ich habe mir mal gesagt, für Faule, weil du ja, es gibt ja keinen Aus, aber es kann auch anstrengend sein, wenn es keinen Aus gibt.
Ne? Deswegen ist Richie auch so gut in dem Sport.
Weil auch Faule das spielen können?
Genau.
Ja, genau. Das dürfte dann vermutlich auch positive Auswirkungen auf Infrastrukturthemen haben, weil das ist ja das, wo wir uns immer so fragen, wir brauchen mehr Spieler. Dafür brauchen wir aber mehr Plätze. Plätze lohnen sich aber auch irgendwie erst, wenn Spieler da sind und so weiter. Das ist so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis. Und man tut sich da doch sehr schwer, ohne entsprechende Subventionen, vor allem für die Vereine, dann Infrastruktur aufzubauen. Und wir gehen dann persönlich, privat, unternehmerisch ins Risiko und wissen, das funktioniert echt gut, muss man ja ganz klar sagen. Deswegen wächst das auch. Nicht so schnell wie woanders, aber es wächst. Und für Vereine ist es fast nur möglich, wenn sie dann auch subventioniert werden. Und da dürfte auch eine Zugehörigkeit zum Deutschen Olympischen Sportbund und international anerkannt für Olympia, dürfte ja auch eine positive Auswirkung vermutlich haben auf Fördertöpfe. Oder hängt das gar nicht zusammen?
Ja, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen gab es ja jetzt moderne Sportstädte, wovon Sportvereine partizipiert haben. Und dafür musst du Mitglied im Landessportbund sein. Und da kommt es wieder, ne? Du musst halt immer in irgendwas Mitglied sein, um an öffentliche Gelder ranzukommen. Und wenn du Mitglied im Landessportbund bist, dann durftest du von Landesförderungen partizipieren, durftest du von europäischer Förderung. Also wir haben Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen, ich glaube, 25 Millionen Euro verteilt. Das ist tatsächlich ein Anreiz. Und ich glaube auch, wenn je mehr die Sportart ausüben und je mehr Struktur entsteht, desto mehr lohnt sich auch dieses Invest. Und es werden viele Tennishallen derzeit, man sieht viele Tennishallen, die sich nicht lohnen aufgrund hoher Energiekosten.
Und auch, weil die Auslastungen einfach nicht stimmen und weil der ganzjährige Betrieb nicht möglich ist.
So, und wenn du dann siehst, die haben jetzt durch moderne Sportstädte auch relativ viele Tennisplätze sanieren können. Ich meine, in den 80er Jahren mit Boris Becker, Steffi Graf sind natürlich auch viele Tennisvereine entstanden und viele Tennisplätze entstanden. Auch die sind in die Jahre gekommen. Und auch da, um deine Frage nochmal zu beantworten, sieht man halt auch, wie wichtig das ist, dass man auch Leuchttürme hat, dass man Persönlichkeiten hat, auf die man schaut. Und wenn du bei den Olympischen Spielen in Seoul gesehen hast oder in Barcelona das Doppel Michael Stich und Boris Becker, und das sind halt coole Dinge. Und Marc-Kevin Göllner, glaube ich, war in Atlanta, Bronze. Also da erinnert man sich dran.
Absolut, das ist auch das, was habe ich vorhin gesagt, das ist ein bisschen so wie Kinderspieleland hier, das Sport- und Olympiamuseum. Egal, wo du lang gehst, du kriegst dauernd irgendwo einen emotionalen, positiven Flashback. Ne? Greg Louganis, Turmspringer, Amerika, ich bin ja Kind der 80er. Ja, Steffi Graf, Golden Slam 1988, 85 Boris Becker und. Was ich dir vorhin noch gesagt habe, dein Amt als Ringerpräsident ist bei mir ganz klar mit dem olympischen Moment bei mir verwoben. Pasquale Passarelli, ja.
Wer?
Pasquale, genauso wie du das Richie sagt immer quasi und quer.
Quasi
und quer.
Pasquale.
Pasquale, das ist ein Name, den du auch endlich mal aussprechen könntest.
Pasquale.
Passarelli.
Passarelli, genau.
Und du bist auch noch Viertel-Italiener.
Hört sich an wie eine leckere Eissorte.
Ist auch so. Aus Düsseldorf. Nee, jedenfalls Pasquale Passarelli und der hat halt, da gab es ein ganz berühmtes Sportkommentatoren-Zitat und zwar, halt die Brücke, Passarelli, halt die Brücke. Und ja, du weißt das besser als ich, eine Minute 30, eine Minute 40 hing
90 Sekunden.
90 Sekunden hing der in dieser Brücke, Ellbogen gebrochen, Rippen angeknackst, aber er hat diese Brücke einfach gehalten und das erlebst du einfach hier im Sport- und Olympiamuseum und du, oder wenn du vorne an der Weitsprungbahn vorbeigehst und siehst dann 8,95 Meter waren es, glaube ich, von Bob Beamon, was für eine Distanz das ist, oder hier an dem Fahrstuhl ist ein Stabhochspringer an der Außenfassade dran, dann siehst du erstmal, wie hoch 6-7 Meter sind, wo das Konterfei dranhängt. Also das ist wie ein Spiel, und das ist genau das, was du sagst, das sind diese emotionalen Momente, die dich begleiten, die da sind, und das ist einfach geil.
Aber du hast gerade gesagt, ohne dass es abgesprochen ist, auf dem schwarzen Band steht drauf, die schönste Sportart der Welt, auf dem roten steht drauf, die Brücke von L.A. und auf dem gelben steht drauf der Kran von Schifferstadt. Und ich glaube tatsächlich, dass...
Ich habe Anja Fichtel vergessen. Tauber Bischofsheim, Fechterin. Ich glaube sogar, dass sie sich dann... Ich bin mir aber nicht sicher, das kann... Ich glaube, die hat sich dann später für den Playboy mal ablichten lassen.
Ein halbes Jahrhundert Sportwissen sitzt hier. Ja, auf einem Seite des Tisches.
Ja, aber... Also ich sag mal, die Location ist natürlich auch clever gewählt. Und ich sag mal, das Sport-Olympia-Museum ist ja das Gedächtnis des deutschen Sports.
Oh, schönes Bild. Schönes Bild, gefällt mir, I like.
Ja, und hier ist nur 1% dessen ausgestellt, was wir, ich bin auch noch im Vorstand dieses Museums und ich finde das super interessant, dass man hier tatsächlich Sportgeschichte erleben kann. Und wenn man hier durchgeht, ich meine, das Museum sollte immer weiterleben und deswegen finde ich die Idee, die wir mal entwickelt haben, auch weiter zu verfolgen, dass wir mal einen Paddlecourt oben auf das Dach des Sport-Olympia-Museums stellen.
Sehr gerne.
Weil wir dann tatsächlich auf einem Tennis- oder einem Soccerplatz mal eine moderne Sportart stellen können und dann auch zeigen können, dass es eine Sportart für jedermann ist. Und es ist ja tatsächlich auch, was das Regelwerk angeht, relativ einfach. Und deswegen, hier sind ganz, ganz viele zeitgeschichtliche Momente, die man erlebt hat. Ob es die olympische Fackel ist, die unten steht, oder ob es Boxhandschuhe sind oder irgendwelche Plakate. Und das wäre schon cool, wenn hier auch ein Paddlecourt stehen könnte. Man könnte sagen, vielleicht dein Sohn ist hier in diesem Käfig Olympiasieger in Brisbane geworden.
Oder wir machen hier oben Promo-Kickoff-Veranstaltung für Olympische Spiele in Deutschland. 2040, glaube ich, ne? Ist momentan das Ziel.
Irgendwann. Ob 36, 40, 44, glaube, und das ist ja auch ein Punkt, ne? Du brauchst immer, also brauche ich zumindest als Mensch und auch als Sportler, ich brauche immer ein Ziel. Ich habe mich mit meinem Büroleiter zum Bonn-Halbmarathon angemeldet und habe Mitte März angefangen zu laufen und hatte genau 40,05 Kilometer Vorbereitung für einen Halbmarathon. Und wir brauchen ein Ziel. Ich habe es gerade gesagt, wenn dein Sohn erfolgreich paddelt und der möchte irgendein Ziel haben, er möchte bei den Olympischen Spielen dabei sein, dann muss man auch eine Perspektive haben, dass sich das lohnt, diese Sportart auszuüben. Und dann können es die Olympischen Spiele sein, dann können es die Olympischen Spiele in Deutschland sein. Und wer Olympische Spiele mal live erlebt hat, da kann ich mir vorstellen, egal wo es in Deutschland ist, dass es was Besonderes mit Deutschland macht und auch mit der Bevölkerung.
Absolut. Bis vor 20 Minuten war auch das Ziel noch Brisbane 2032. Dabei sein ist alles. Ist es jetzt nicht mehr. Ja? Wir wollen natürlich auch gewinnen. Es war brutal schwer, weil diese Spanier, die sind wirklich einfach mal eine andere Liga noch und die werden das auch dann wahrscheinlich noch sein, aber wir tun auf jeden Fall alles dafür und ja, klar, das wäre ein Traum. Also
aber auch das ist ein Grund dafür, die Strukturen in den Griff zu kriegen, weil wenn das Ziel 2032, 2040, 2044, was es auch immer ist, wenn das Ziel ist, muss das ja auch aufgebaut werden, dann braucht es, wenn man ein Ziel hat, auch einen Weg dorthin und dann braucht es einen Plan und dann muss man die Spieler finden, sie aufbauen, sie vorbereiten und so weiter, Leistungszentren schaffen, alles was dazu gehört, das spricht eigentlich für Handlungsdruck.
Ja, im Prinzip ja, aber wir sind ja relativ nah dran an den Strukturen, ja. Und wir sehen ja, was passiert. Und
ja, dass du ein internationales Jugendturnier planen musst.
Ja, ich muss das machen.
Genau.
Und das wird in vielen anderen Bereichen auch so sein, dass die kommerziellen Anbieter von Paddle, weil sie einfach sehr eine gute Struktur haben, die sind halt, ja, wir sorgen dafür, dass unsere Halle funktioniert. Zuallererst mal Primetimes, dann kommen irgendwie Trainings, dann kommen Events, dann kommen und so. Also das geht so nach und nach, dass man die Halle von morgens bis abends irgendwie auch ausgelastet bekommt. Die Jugend kommt zum Beispiel als letztes und dann auch noch das Engagement in Strukturen, die wir brauchen, um dann vielleicht olympisch zu werden, das hängt auch so ein bisschen hinten dran, weil man auch teilweise so ein bisschen diese Reibungspunkte, die ganz klassisch sind zwischen kommerziellen, privaten Anbietern und dann den föderalistischen Strukturen, also den Vereinen, den Landesverbänden, den nationalen Dachverbänden, das ist ja nicht ganz so einfach. Und wir sind da einfach in der Lage, dass in der Situation es aktuell 50-50 ungefähr ist. Es gibt 50% der Plätze in Vereinen und 50% der Plätze in kommerziellen Anlagen. Und das ist man jetzt nicht so ganz sicher, wie man die denn überhaupt integriert bekommt in so ein nationales Verbandssystem.
Ja, aber ich würde mir.
Kann das negative Auswirkungen haben dann, dass man kommerzielle Aspekte mit dabei hat in so einer Sportart?
Nee, oder? Nein, aber ich glaube tatsächlich, ich komme immer nach Köln zu euch, wenn ich Paddel spielen will, weil es bei mir in Remscheid keinen Paddelplatz gibt. Und das ist tatsächlich frustrierend. Und meine 14-jährige Tochter spielt es auch sehr gerne, aber es ist halt ein logistischer Aufwand, von Remscheid nach Köln zu kommen und nicht eben mal. Also im Verein musst du dich ja genauso für die Halle anmelden, kannst auch nicht einfach kommen, wann du willst. So, und ich glaube, dass das Kommerzielle hat jetzt eher mal den Vorsprung, weil man sagt, okay, ich baue ja nur eine Halle, wenn sich das für mich auch lohnt. So, und ein Verein, der wird sich das jetzt auch, ein Tennisverein, der so einen Platz bauen will, der informiert sich und sagt, okay, lohnt sich das für unsere Mitglieder und was müssen wir dann am Mitgliedsbeitrag nehmen und die müssen ja auch einen gewissen Kostendeckungspunkt haben, wo die sagen, es lohnt sich für uns und so Verrückte wie euch gibt es halt vereinzelt und wenn man dann sagt, okay, was brauchen wir für eine Halle, was brauchen wir für eine Höhe, was muss eigentlich gemacht werden, so und das wäre halt cool, deswegen, ich finde das ist wirklich so, so schön, diese Sportart. Und du brauchst wirklich nur ein paar Turnschuhe und meistens kriegst du den Schläger noch vor Ort gestellt. Du musst ja gar nichts mitbringen. Also ich stelle mir vor.
Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn er sagt, die Sportart ist so schön. Weil ich sage auch, ja, weil ich sage auch immer, Paddle ist nicht nur irgendein Spiel. Ja? Es ist der geilste Sport der Welt. Aber das sagst du übers Ringen natürlich auch. Ja?
Ja, aber nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Und ich finde, wenn du deine eigene
Sport... Ding, 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 ding.
Aber das ist halt so. Ne? Ich finde... Und das sieht man, wenn meine Athleten bei der deutschen Meisterschaft auf dem Siegerpodest stehen, deutscher Meister geworden sind, ich überreiche ihnen die Medaille und die sagen mir beim Konditionslehrgang auf Fuerteventura, Präsident, wir haben auch an unserem freien Tag gepaddelt und dann denkst du so, krass, das ist wirklich bei uns also der Deutsche Ringerbund und die Ringernationalmannschaften, die sind davon infiziert. Und wir brauchen mehr Menschen, die diesen Virus bekommen, damit sie tatsächlich auch nach außen transportieren. Wenn einer fragt, lohnt sich das für uns? Ja, mach, dann komme ich auch. Deswegen, ich finde es cool.
Also schön. Das sind tolle Worte, das hört man tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Das tut uns als Pionier-Oldies, ich meine, wir sind jetzt fast 10 Jahre in dem Business, sind damals mit der Mission angetreten, Paddle nach Deutschland zu bringen oder zu etablieren. Ich glaube, Mission completed, von daher alles gut. Sowas dann zu hören, macht natürlich das Herz ein bisschen größer und ein bisschen wärmer. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ich meine, wenn wir uns sehen und wenn wir uns treffen, du hast immer 1000 Geschichten auf Lager. Ich liebe es, dir zuzuhören. Sag uns doch
mal. Wir konnten den Podcast fast nicht anfangen.
Das stimmt. Sag uns doch mal in deinen ganzen Funktionen und das, was du alles erlebt hast, was ist deine absolute Hammer-Lieblings-Sport- oder Olympiageschichte für dich selber, die du erlebt hast?
Tatsächlich habe ich schon viele tolle Sportereignisse gehabt. Ob es Champions League-Finale war, Basketballfinale bei den Olympischen Spielen zwischen Amerika und Frankreich. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das größte sportliche Ereignis, was mich am meisten abgeholt hat, emotional, waren die Special Olympic World Games in Berlin. Da geht es ja Menschen mit geistiger Behinderung, die aus aller Welt zusammenkamen. Und da spielt der Palästinenser gegen den Israeli. Die nehmen sich nachher ganz freundlich in den Arm. Da spielt der Iraner gegen den Iraker. Und dann durfte ich die Siegerehrung machen und Medaillen überreichen. Und dann wurde mir gesagt, bei einem Autisten kann es sein, dass der gar nicht will, dass sie ihm den Medaille umhängen. Und es war bei mir wirklich so, das Mädel nahm mir die Medaille ab in die Hand und hat sich bedankt. Und tatsächlich sind das Momente gewesen, die mich sehr geprägt haben, weil ich finde, das Thema der Inklusion kommt. Der Sport ist ja schon was Völkerverständigung angeht, schon das eine. Aber ich glaube, dass man auch Paddel zum Beispiel, Menschen mit geistiger Behinderung können diese Sportart locker mit Menschen ohne Einschränkungen spielen. Und egal, wo ich unterwegs bin, als DOSB-Vizepräsident sage ich immer, denken Sie inklusiv und nicht erst, wenn die Frau des Präsidenten einen Schlaganfall hatte. Und die Leute sagen dann ja, aber. Dann sage ich, das eine Wort gefällt mir, das andere gefällt mir nicht. Das ja gefällt mir, aber das aber gefällt mir nicht. Und deswegen, das war für mich der sportlich emotionalste Punkt. Wenn ich jetzt so zwischen Champions-League-Finale, EM-Finale und allen, da gibt es viele schöne Momente, die du auch auf deiner weißen Liste, sage ich immer, abhakst und erleben möchtest. Und aber das ist so, das ist mir hängen geblieben.
Also, das finde ich ganz geil, weil in meiner Karriere vor meinem Paddelleben hatte ich auch das Privileg, unter anderem für Laureus zu arbeiten. Und da gab es auch die ganz berühmten Worte von Nelson Mandela, Sports has the power to change the world. Und das spiegelt oder fasst das so ein bisschen zusammen, was du gerade über deine eigene emotionale Erfahrung da so ein bisschen dargelegt hast. Und wenn wir davon sprechen, welches Paddelprojekt machen wir beide denn oder wir drei denn zusammen als nächstes? Du hast von Perspektiven angesprochen. Gibt es irgendetwas, was wir gemeinsam vielleicht anteasern können, wo wir was anfangen können, wo wir sagen können, das ist jetzt ein tolles Projekt. Lass uns das mal versuchen anzugehen. Neben den Courts auf dem Dach vom Sport- und Olympiamuseum?
Tatsächlich habe ich ein Charity-Projekt im Kopf und für eine Person, die dem Ringen sehr viel zu verdanken hat. Und für mich, wie ich es eben schon gesagt habe, wir müssen die Leute mit dem Virus infizieren und sie müssen zu euch in die Hallen kommen und sie müssen das selber gemacht haben, sie müssen es selber verstehen, sie müssen auf dem Court gestanden haben und ich möchte mit euch viele berühmte Ringer in die Halle holen und dass wir tatsächlich für einen tollen Menschen, es gibt einen Verein, Ringer für Ringer heißt der ist gegründet worden, um Ringern, die in Not geraten sind, auch zu helfen. Und der könnte mehr Aufmerksamkeit gebrauchen, deswegen ist dieses Charity-Projekt auch ganz gut. Und für die Person, für die ich das gerne machen möchte, werde den Namen jetzt aber noch nicht sagen, weil ich... Aber das ist ein Mensch, dem hat Ringer Deutschland viel zu verdanken. Und ich denke, in guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zueinander. Und das wäre ein cooles Projekt, was wir im November dann auf die Beine stellen zusammen. Und da danke ich euch auch, weil es tatsächlich natürlich für mich schön ist, genauso wie vor der Einkleidung der Olympischen Spiele. Danach der eine oder andere gesagt hat, mir tun alle Knochen weh, aber alle waren ausgepowert, dass wir uns da gegenseitig helfen. Und das finde ich toll und da kann ich nur Danke sagen, weil das für euch natürlich auch ein Tag ist, wo wir zwar kommen, aber wo der Virus auch überschwappen kann. Und das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man Menschen, die vielleicht unsere Hilfe brauchen, dann auch unterstützen. Und deswegen wäre das das nächste Projekt, was wir zusammen angehen.
Also dann, glaube ich, kriegst du von uns hier die Zusage, dass jedes Mal, wenn du unsere Locations brauchst oder eine Location brauchst, du selbstverständlich Zugriff auf diese Location bekommst. Und wir werden dieses Event im November zusammen machen. Und wenn draußen jemand ist, den wir jetzt neugierig gemacht haben, kann er sich gerne bei Clemens, unserem Podcast-Praktikanten, melden.
Er ist schon mehr als ein Praktikant inzwischen.
So, und wir werden sicherlich Köpfe, Themen, Materialien, aber vor allem auch wahrscheinlich finanzielle Unterstützung brauchen. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Special Edition zu dem Event hin, damit wir euch dann draußen erzählen können, genauer, um was es geht.
Nochmal mit dem Herr der Ringe?
Ja, mit dem Herr der Ringe.
Herr der Ringe. Oh. Wie war's denn jetzt eigentlich? Herr der Ringe und Herr der Ringe.
Wahnsinn. Ja. Und verheiratet ist er auch noch.
Ui.
Aber, und wir sitzen auch noch in einem Ring.
Und im Ring auch noch.
Aber auch dieses, was du eben gesagt hast mit den verrückten Ideen. Ne? Also ich habe dann irgendwann mal euch angerufen und gesagt, wie sieht's aus? Können wir eigentlich einen Paddlecourt auf das Sport-Olympia-Museum stellen und eine Logistik, die sehr aufwendig ist, eine Logistik auch hier für das Museum, aber sowohl das Museum als auch ihr habt gesagt, okay, lass uns das mal überlegen. Und ich bin ein Mensch, der immer sagt, lass uns das nochmal versuchen.
Und ja, wobei am Ende hat es nur gescheitert, weil hier eine Veranstaltung war irgendwie an dem Tag, den wir avisiert hatten und das mit dem Kran für das Dach nicht funktioniert hatte. Ich weiß nicht, ob das Rheinuferfest oder was auch immer mit Auf- und Abbau und dies und das, das war am Ende der Kasus Knaxus, warum es gescheitert ist.
Also alles in allem gibt es das Projekt immer noch. Wir werden das auch irgendwann umsetzen, da muss halt einiges zusammenpassen. Und wir werden auch Unterstützung dafür gebrauchen und da haben wir uns schon sehr gut ausgetauscht. Es gibt da in Richtung Logistik, gibt es da gute Ideen schon und ich bin mir sicher, dass wir das machen werden. Genau, einen Zeitpunkt haben wir noch nicht.
Ja, aber ich hatte dich total unhöflich, glaube ich, das dritte Mal unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich finde das, und das ist ja der Punkt, ne? Ich sag, wir machen einen Podcast und wo machen wir den? Und dann haben wir auch nochmal die Chance, auf dieses schöne Museum hinzuweisen und tatsächlich ist es ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen überlegen wir auch gerade, dass ein Umbau passiert und dass auch die Ausstellung mal erneuert werden muss, weil in der Tat, wenn nur 1% ausgestellt wird und gegenüber von uns, kann man jetzt nicht sehen, sind noch Requisiten der Olympischen Spiele von 1972. Das waren die letzten Spiele, die in Deutschland tatsächlich stattgefunden haben. Unser Museum muss halt auch attraktiv und für die Leute
anfassbar,
anfassbar und spektakulär sein. Und ich habe ja so ein kleines eigenes Museum zu Hause und das finde ich auch immer ganz interessant. Ich habe von den letzten Olympischen Spielen habe ich Absperrbänder. Ich habe die Kiss and Cry Bank von der rhythmischen Sportgymnastik. Ich habe Liegestühle, also Sonnenstühle. Ich habe Sonnenschirme. Und meine Tochter hat gesagt, Papa, du bist verrückt, was machst du damit? Und dann sage ich, ja, die nächsten Spiele sind in Los Angeles und danach die Spiele in Brisbane. Und wann kannst du diese Requisiten mal bekommen? Und Absperrbänder von den Olympischen Spielen hat nicht jeder zu Hause. Und das finde ich immer ganz cool. Und ich habe so eine Kiste zu Hause für Akkreditierungen. Und die Akkreditierung der Olympischen Spiele ist tatsächlich so. Bei Olympischen Spielen, ich bin zu den Olympischen Spielen gefahren, hatte noch keine Akkreditierung. Bin zum Rudern gefahren und bin nach 2,5 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Rudern nach Versailles zum Reiten, zum Springreiten und am nächsten Tag bekam ich meine Akkreditierung und du hast eben gesagt, Herr der Ringe, man ist dann einer der wichtigsten Sportfunktionäre Deutschlands, als Vizepräsident auch und dann mit den Sportlern unterwegs zu sein, mit den Sportlern zu feiern und auch sie zu trösten, das ist was ganz Besonderes und als Rheinländer kann ich sagen, Olympische Spiele von A bis Z zu erleben, ist so, als wenn du Karneval von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch durchgefeiert hast.
Boah, ist sau anstrengend auf jeden Fall.
Wirklich durchgefeiert hast. Und ich bin dann mit der Mannschaft zurückgefahren im Zug von Gare du Nord bis nach Köln. Und da bin ich wirklich durch den ganzen Zug gegangen. Da war da dieser Saxophonist dabei, der bei der Fußball-Europameisterschaft. Und dann im Bistrowagen und dann sitzt du neben unserer rhythmischen Sportgymnastin, die ja noch keine 18 war oder die, glaube ich, dann 18 geworden ist. Und dann unterhältst du dich mit der und sagst, was erzählst du denn eigentlich? was du in den Sommerferien gemacht hast nach der Schule. Und dann sagt sie, ja, Olympiasiegerin. Und gehst du zu Ricarda Funk, die noch in Tokio Olympiasiegerin im Kanuslalom geworden ist. Dann gehst du zu den Kanuten und unterhältst mit denen deine Ringer schlafen, weil sie völlig übermüdet sind.
Und weil sie durchgefeiert hatten.
Und dann kommst du in Köln an und dann stehen wirklich die Karnevalisten Spalier. Du kommst dann an den Kölner Dom, dann gehst du noch ins Rathaus. Du fährst mit einem Doppeldecker-Cabrio-Bus dann zum Rathaus der Stadt Köln. Und dann setzt du dich in den Zug. Meine Familie war schon im Urlaub und ich bin nachgekommen und ich sitze in diesem Zug. Du bist ja dann auch eingekleidet wie ein Olympiastarter. Du hast die gleichen Klamotten bekommen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bild. Karneval, Aschermittwoch. Du hast von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch durchgefeiert. Und ich saß da und mir fielen die Augen zu und ich musste in Wuppertal umsteigen. Und dann spricht mich eine Frau an und sagt, welche Sportart machen Sie? Und dann musste ich ihr sagen, ich bin Funktionär, ich bin Ringerpräsident und DOSB-Vizepräsident. Und die hat mich dann gelöchert. Das war mein Glück, weil ich glaube, dass ich tatsächlich von Köln bis nach Wuppertal eingeschlafen wäre. Und ich wäre dann irgendwo...
Wir passen das Licht aus hier schon wieder.
Wäre irgendwo in Münster oder in Hamburg wach geworden und dann hätte mich der Schaffner geweckt. Und diese Faszination, Leuten von diesen Olympischen Spielen zu erzählen, meine Tochter, meine Frau waren dabei und durften 3 Tage dabei sein. Und dann habe ich ihnen Karten organisiert für die Leichtathletik und sie haben 5 Weltrekorde an diesem Abend gesehen. Und ich finde, es gehört irgendwie zum Olympia dazu, gehört Leichtathletik dazu. Und das war einfach, vergisst du nicht, ne? Also die Kleidungsstücke, die du hast, wenn ich dir ein T-Shirt schenke, dann habe ich das nicht mehr, weil ich es dir geschenkt habe. Und du kriegst 85 Einkleidungsgegenstände. Und wenn ich dir einen Teil davon gebe und ich frage jeden Olympiasieger, wo ist denn deine Olympiamedaille? Die meisten sagen in der Küche in der Schublade, die anderen sagen im Safe, der andere sagt, ich habe es aufgehangen.
Der nächste sagt beim Gegner.
So, und diese Faszination, und deswegen finde ich das auch die Frage, wann ist Padel endlich olympisch? Und ich bin fest davon ausgegangen, dass es in Los Angeles als Präsentationssportart schon olympisch wird, weil es für mich, in meiner Wahrnehmung, ich habe es eben gesagt, in London, direkt am Wembley-Stadion, und dann gehst du da vorbei und sagst, guck mal, hier ist das ein öffentlicher Platz, also jetzt keine kommerziell betriebener, sondern wirklich, kannst hingehen, so wie bei uns die Soccerplätze und nimmst den Ball mit und zockst da einfach. Und das finde ich cool. Und deswegen, soweit ich kann, werde ich das unterstützen und ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen Hausaufgaben machen, dass die Funktionäre miteinander arbeiten und nicht gegeneinander und dass wir am Ende auf nationaler Ebene, vielleicht Nordrhein-Westfalen und dann die anderen Länder ausrollen, dass sie auch da Mitglied im Landessportbund, dann Mitglied im DOSB, dass man von unten die Hausaufgaben macht und von oben die Hausaufgaben macht, damit man nicht zu viel Zeit verliert, weil ich glaube, Brisbane, die Trendsportarten oder die Sportarten, die dazukommen sollen, werden dann irgendwann festgelegt und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Sportart, ich sag mal, Beachvolleyball war jetzt am Eiffelturm und wenn man jetzt so sich vorstellen würde, wo wäre denn Padel gewesen, dann kann ich mir das sehr gut in Paris vorstellen oder in Deutschland. Also es muss, das ist schon in Krakau mitten auf dem Marktplatz, das war schon, bist stehen geblieben, hast angeguckt und war, glaube ich, sogar meine erste Sportart, die ich geguckt habe.
Ja, krass. Was natürlich auch sein kann, also mit Los Angeles, die Amerikaner geben ja auf Paddle momentan ziemlich viel Gas. Also IMG hat sich ja auch zu dem Thema committed, für die es nicht wissen, IMG, einer, wenn nicht der größte Sportvermarkter weltweit, auch Media House und so weiter, haben die beiden Nummer 1 unterzeichnet. So, und wenn die in Amerika irgendwas umlegen wollen, dann legen die halt auch irgendwas um. Und wenn es tatsächlich so ist, dass gewisse Einflüsse und Medialisierung geltend gemacht werden könnten, könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass in Los Angeles schon irgendwas in die Richtung passiert.
Nur so richtig groß offiziell wird es dann nicht mehr möglich sein, wenn man jetzt anfangen würde, sowas zu planen, gehe ich von aus. Aber ja, wir hängen an Brisbane 2032. Und mein grüner Zettel auf dem Schreibtisch, Team 2032, rund um Lenny natürlich.
Natürlich.
Gehen wir an. Das ist das eine, was wir auf sportlicher Ebene machen müssen. Und das andere ist die strukturelle Ebene, die wir angehen müssen. Und wir sind in der Lage, da uns zumindest einzubringen und mit dafür zu sorgen, vielleicht auch mal wieder da das mit zu initiieren, dass miteinander gesprochen wird. Du hast deine Hilfe schon angeboten. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und dann setzen wir uns da mal an unsere Hausaufgaben, die wir machen müssen. Nebenbei dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch selber noch auf dem Paddelplatz mal müssen. Ja? Wann sehen wir dich das nächste Mal?
wenn es der Kalender hergibt und wenn ihr Zeit habt, dann.
Du kannst inzwischen fast überall Paddel spielen. Muss ja nicht unbedingt morgen.
Wir haben auch eigene Schläger und letztens, als wir das Charity-Projekt, also mit der Nationalmannschaft da waren, hat meine Tochter gesagt, nee Papa, ich nehme meinen eigenen Schläger. Also das ist schon...
Ansonsten brauchen wir eine Location, Remscheid. Also alle Gewerbeimmobilienbesitzer in Remscheid, c.arning@paddlebox.de, ja, sämtliche Exposés und Infomaterialien gerne zu uns, damit Jens Nettighofen sein neues Paddelwohnzimmer bekommt.
Ja, wir müssen dran arbeiten. Wir wollen auch ein Stück Paddelkäfig hier ins Museum stellen. Nicht nur mal zum Spielen aufs Dach, sondern hier soll dann bitte auch mal Paddel ausgestellt werden. Das wird dann einer der Schläger, mit denen wir vielleicht irgendwo gespielt haben. Mal gucken. Wir haben Paddlebox-Trikots, die man wunderbar hier ausstellen könnte, Clemens, oder? Und dann würde ich sagen, dass wir hier eine extrem, also ganz was anderes mal, dieses Ambiente hier
mega gut. Und auch danke, dass wir bei euch zu Gast sein durften.
Vielen Dank, das muss man ganz klar sagen.
Wir sind jetzt jeden Montag hier.
Ja, wir kämpfen da gleich noch ein kleines bisschen drum.
Schönes Bild.
Aber Jens sitzt, ne? Jens ist wirklich ein Baum von einem Mann.
Ja, ja, jetzt muss man auch extrem, sagen,
ich gut trainiert sieht er auch aus.
Ich kenne auch ein bisschen vom Werdegang von Jens, mit dem lege ich mich nicht an.
Okay, dann wir sind ja der Schlägertypen Paddel Podcast, also wir brauchen gar nicht, wir machen das immer nur hier verbal, diese kleinen Fights, die wir austragen. Heute waren wir recht harmlos, wir beide, weil wir doch schon sehr beeindruckt waren von den Geschichten, die du zu erzählen hast. War sehr, sehr schön, unfassbar attraktiv, glaube ich, und wir wissen, was wir zu tun haben, um dann bei den Olympischen Spielen Paddel als Sportart mit dabei zu haben.
Und der größte Cliffhanger wird sein, ich glaube, die Leute sollten gucken auf YouTube, wenn der Podcast im Videostream läuft, warum wir dauernd da sitzen und winken. Wir sagen nicht alle fünf Minuten Tschüss, wir wollen den Bewegungsmelder vom Boxring anmachen. Hat Richie, Jens, sehr aufschlussreich, sehr viel gelernt, hat wirklich Bock gemacht, war sehr kurzweilig. Ist auch nicht immer einfach, so ein drisches Thema wie Verbandsstrukturen und so weiter, dann auch tatsächlich sachgerecht, informativ und unterhaltsam darzulegen. Ich hoffe, es ist uns ein bisschen gelungen. Du hast auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen, Jens.
Wir lernen jetzt hier noch ein bisschen Sportgeschichte.
Genau.
Dann scheint ja ein kleines Datenleck bei dir zu existieren.
Ja,
und tatsächlich. Dann bereiten wir uns mal auf die nächste Folge vor, würde ich sagen. Und bitte nicht vergessen, folgt uns. Nicht nur dieser Folge, sondern uns, den Schlägertypen, über Insta, Facebook, den Podcast gibt's auf Spotify und allen anderen möglichen Plattformen.
Dann ciao, Kakao.
Ciao, Kakao. Danke, ciao. Jens.
Tschüssi. Jens, vielen Dank.